Nico aktuell 1/2024. Das Magazin der Nikolauspflege, Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen. Nikolauspflege, den Menschen sehen. In dieser Ausgabe gut aufgehoben im neuen Schulhaus. Die Vorbereitungen zum Einzug in das neue Schulhaus für das Betty-Hirsch-Schulzentrum laufen auf Hochtouren. Im Internat. Ein Bericht über den Alltag im Internat der Königin-Olga-Schule. Und auf der Titelseite sowie gleich danach auf der Seite 2 sehen wir ganzseitige Fotos, auf denen eine sechsköpfige Kindergruppe zu sehen ist, alles Kinder im Grundschulalter, und sie befinden sich in einem offensichtlich noch nicht ganz fertigen Gebäude. Dazu steht auf Seite 2 unsere neue Schule. Die Schülerinnen und Schüler vom Betty-Hirsch-Schulzentrum freuen sich, dass sie ihr neues Schulhaus bald beziehen können. Was noch alles zu tun ist, lesen Sie ab Seite 6. Vorwort von Anne Reichmann, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Nikolauspflege. Liebe Leserinnen, liebe Leser, an der Nikolauspflege setzen wir uns ein für das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer Religionszugehörigkeit. Wir setzen uns ein für den Abbau von Barrieren, für Teilhabe und Inklusion. Demokratie braucht Inklusion, sagt Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen in Deutschland nicht schweigen über das Erstarken von Rassismus und Rechtsextremismus, sondern sich stattdessen für Menschlichkeit und Vielfalt einsetzen. Das macht mich froh. Auch wir setzen uns weiterhin dafür ein, Tag für Tag. Eine schöne Gelegenheit, Inklusion zu leben und gemeinsam zu feiern, bietet das Louis-Braille-Festival, das vom 3. bis zum 5. Mai in Stuttgart stattfindet und zu dem ich Sie ganz herzlich einlade. Wir feiern Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung gemeinsam. Ein fröhliches Fest mit vielen tollen Programmpunkten, Workshops und ganz vielen Gelegenheiten zur Begegnung. Mehr dazu lesen Sie in diesem Heft. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Um voneinander zu lernen und uns auch weiterhin international zu vernetzen, folgten wir kürzlich einer Einladung nach Japan. Dort haben wir von unseren inklusiven Bildungskonzepten berichtet, die auf sehr großes Interesse gestoßen sind. Das gemeinsame Lernen, Arbeiten und Leben von Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen, das gelingt uns in unserem Kindergarten Nicolino seit nun schon 10 Jahren. Dafür wird unser neues Schulhaus in Stuttgart völlig neue Grundlagen schaffen und Neues bieten wir auch den Auszubildenden mit modularen Ausbildungsangeboten und im Freizeitbereich. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe von Nico Aktuell und eine schöne Osterzeit. Ihre Anne Reichmann. Inhaltsverzeichnis. Schwerpunkt. Bald ist es soweit, die beiden Schulen des Betty-Hirsch-Schulzentrums werden endlich unter einem Dach vereint sein. Seite 6. In unserem Klassenzimmer ist was los. Unterstützen Sie die Ausstattung des Betty-Hirsch-Schulzentrums. Seite 12. Feuerstarter in Heidenheim, die Produktion von Grillanzündern bietet Einblicke ins Arbeitsleben, Seite 14. Heute wird gefeiert, 10 Jahre Nicolino, Seite 16. Respekt, die Fairnesswoche an der Hauptstufe des Betty-Hirsch-Schulzentrums, Seite 18. Am liebsten würde ich die überall hin mitnehmen. Alltag im Internat der Königin-Olga-Schule in Heidenheim, Seite 20. Betty-Hirsch-Schulzentrum im Schnee, Blindenbegleitläufer-Ausbildung im Kütai in Österreich, Seite 22. Rundblick. Louis-Braille-Festival 2024, Seite 24. News, Seite 27. Erfolgreich verhandelt, die Nikolauspflege stellt alle Angebote nach neuem Landesrahmenvertrag fristgerecht um, Seite 28. Vom Glück oder der Müller und die Zwerge, an der beruflichen Schule der Nikolauspflege wurde ein Märchen geschrieben, Seite 30. Es grünt so grün, das Team vom Nikowerk hilft im Garten, Seite 32. Den Stein ins Rollen bringen, wenn das Leben anders verläuft als gedacht, Seite 34. Dankeschön, der Dank an alle, die uns unterstützen, Seite 36, Nachruf und Impressum, Seite 38. Schwerpunkt. Bald ist es soweit. Nach den Sommerferien soll das neue Schulhaus mit Sporthalle für das Betty-Hirsch-Schulzentrum bezogen werden können. Die beiden Schulen des Betty-Hirsch-Schulzentrums werden dann endlich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Sonderpädagogischen Dienst unter einem Dach vereint sein, mit Raum für Unterricht, Schulfeste, Projekte, Sommerschule, Tagungen und vielem mehr. Im Projekt Die Zukunftsbauer plant und gestaltet die Schulgemeinschaft gemeinsam den Beginn des neuen Alltags. Von Simone Zeiser und Friederike Isenberg, GBFSB. Die Bauarbeiten am Kreawald in Stuttgart laufen auf Hochtouren. Der Innenausbau schreitet schnell und gut voran, und während hier Leitungen verlegt und Schalter installiert werden, planen im Projekt Die Zukunftsbauer die Kolleginnen und Kollegen, wie Schüler und Lehrerschaft zusammenwachsen können. Sie gestalten die pädagogischen Konzepte und die schulischen Abläufe, damit jede und jeder optimale Unterstützung erhält, sowie Inklusion und ein fröhlicher Schulalltag gelebt werden können. Unter der Leitung von Friederike Isenberg und Simone Zeiser beschäftigen sich die Kollegien der Betty-Hirsch-Schule 1 und der Betty-Hirsch-Schule 2 sowie das Team des Sonderpädagogischen Dienstes mit großem Engagement in unterschiedlichen Arbeitskreisen mit vielfältigsten Fragestellungen. Wo finden sich Zeiten im Tagesablauf für gemeinsame Aktionen wie Schulversammlungen? Dies erfordert eine Koordination der Unterrichtsstruktur. Wie bewältigen wir die Schülerbeförderung mit ca. 80 Fahrzeugen morgens und mittags ohne Stau? Eine Abstimmung der Zeiten und Orte zur An- und Abfahrt wird unausweichlich. Damit einhergehen Fragen für sichere Fußwege rund um den Campus. Wie wird das Außengelände gestaltet, um für alle einen Pausenbereich anbieten zu können und am Nachmittag oder am Wochenende auch attraktiv für den Freizeitbereich zu sein? Seit Juni 2023 befinden sich die beteiligten Arbeitskreise Essen, Pflege, Reinigung, lebenspraktische Fähigkeiten, Tagesstruktur, Fahrdienst, Ausstattung, Digitales, Außengelände, Umzug sowie Orientierung und Mobilität im intensiven Prozess. Sie planen und diskutieren und sie reagieren auf bauseits gestellte Entscheidungsaufforderungen. So werden die verschiedenen Facetten dieses ehrgeizigen Vorhabens sukzessive umgesetzt, stets mit dem Ziel, das Beste für unsere zukünftige Schulgemeinschaft zu erreichen. Die Projektleiterinnen freuen sich, dass schon viel erreicht wurde und schauen optimistisch in die Zukunft. Dieses anspruchsvolle Vorhaben, ein neues barrierefreies Gebäude zu errichten, das architektonisch beeindruckt und auch pädagogische Innovationen ermöglicht, ist auf einem vielversprechenden Weg. Denn das Herzstück dieses Unterfangens liegt in der bemerkenswerten Zusammenarbeit der Arbeitskreise. Trotz unterschiedlicher Aufgaben kooperieren sie eng, teilen Ideen und unterstützen sich gegenseitig. In den einzelnen Arbeitskreisen und der Projektgruppe ist der gemeinsame Wunsch, die Schule zu einem inklusiven, förderlichen Lebens- und Lernort zu machen, bereits spürbar lebendig und fest im Blick. Ein Foto zeigt das Team der Zukunftsbauer aufgestellt und aufgesetzt zum Gruppenfoto und die weißen Schutzhelme, die sie auf der Baustelle natürlich tragen müssen, die haben sie feinsäuberlich vor sich aufgereiht. Der Artikel wird eingeleitet durch ein Luftbild, auf dem man den nun schon fertiggestellten Rohbau des neuen Gebäudes gut zwischen den alten Gebäuden am Kreawald erkennen kann. Das neue Schulhaus hat viel zu bieten. Tolle Klassenzimmer, eine große Sporthalle, eine säulenfreie Pausenhalle. Doch worauf freuen sich die, die es planen und einmal nutzen werden? Wir haben nachgefragt und hier sind Antworten. Von Schülerinnen und Schülern. Ich freue mich, dass wir einen Platz haben, wo blinde Kinder Fußball spielen können. Ich freue mich auch, dass die Klassenzimmer schön groß werden. Ich freue mich, dass die Sporthalle richtig groß ist, große Fenster hat und wo man richtig gut Sport machen kann. Ich freue mich, dass die Wege für die blinden Kinder gut gemacht werden, dass man die Wege leicht laufen kann und Beschriftungen hat an den Türen. René Okunik, Schulleitung Bettihirsch-Schulzentrum. Die Möglichkeit, dieses Projekt maßgeblich mitzugestalten und für künftige Schülergenerationen ein pädagogisches Fundament zu legen, hat man in dieser Form wahrscheinlich nur einmal im Leben. Für mich bietet es die Chance, meine bisher gesammelten beruflichen Erfahrungen zu bündeln und richtig sinnvoll zu nutzen. Ich bin sehr stolz darauf, dass bei uns im Kollegium eine regelrechte Aufbruchstimmung zu spüren ist. An vielen anderen Schulen begegnet einem derzeit genau das Gegenteil, nämlich viel Tristesse und Ernüchterung. Es beeindruckt mich zutiefst zu sehen, wie engagiert hier jede Kollegin, jeder Kollege arbeitet. Künftig werden alle Klassen des Bettihirsch-Schulzentrums in einer identischen Tagesstruktur unterrichtet. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Klassen- und förderschwerpunktübergreifend Dinge herauszuschälen, die uns verbinden und die wir gemeinsam gestalten können. Es gibt ganz sicher Fächer, in denen das hervorragend klappen wird. Ich bin davon überzeugt, dass wir so schulartübergreifend Potenziale und Stärken unserer Schülerinnen und Schüler besser erkennen und fördern können. Dem Prinzip miteinander und voneinander lernen folgend wäre es beispielsweise einfach möglich, dass ein Kind mit dem Bildungsanspruch geistige Entwicklung stundenweise in Klassen, die den Bildungsplänen der allgemeinen Schulen folgen, mit unterrichtet wird. Auf die Lehrkräfte kommen nun viele Umstellungsprozesse zu. Derzeit sind wir ja auf 3 Standorte im Stadtgebiet Stuttgarts verteilt und künftig werden wir dann alle in einem gemeinsamen Haus sein. Nun heißt es, Verständnis, Akzeptanz und Wertschätzung für die Arbeit des Gegenübers zu entwickeln. Diesbezüglich sind bereits die ersten Schritte durch bereichsübergreifende kollegiale Unterrichtshospitationen gegangen worden. Für all das brauchen wir Zeit, Struktur und eine gehörige Portion Gelassenheit. Ich wünsche mir sehr, dass wir alle das beherzigen und dann nach dem Einzug gemeinsam ein wunderschönes, inklusives Schulleben erschaffen werden. Henning Müller, Schulleitung Tilly-Lahnstein-Schule. Der Abriss zu Beginn war die stressigste Phase. Es war sehr laut, wir hatten Prüfungen in der Zeit, aber das dauerte nur wenige Monate. Danach war die Baustelle nicht mehr störend, die meiste Bauzeit lief okay. Ich freue mich sehr auf das Gebäude mit den neuen barrierefreien Standards, das dann hoffentlich auch eine Vorbildfunktion hat und bei dem man sich Sachen abschauen kann. Es ist toll, dass alle Kolleginnen und Kollegen wieder am Standort sein werden. Durch die Interimssituation kennen wir viele gar nicht mehr. Und so ergeben sich natürlich viele Möglichkeiten zur leichteren Zusammenarbeit, gerade was das Thema Übergänge und fachliche Zusammenarbeit im Sinne der Spezifik Blindheit und Sehbehinderung angeht. Wir freuen uns natürlich riesig auf die Sporthalle, die auch unseren Teilnehmenden zugutekommt, und generell auf die neuen Bewegungsmöglichkeiten. Man denkt ja in erster Linie an den Schulneubau, doch auch in der Außengestaltung waren die Flächen massiv eingeschränkt, es waren nur noch Wege da, keine Aufenthaltsflächen mehr. Wir werden durch die Neugestaltung des Außengeländes eine ganz neue Qualität für den Freizeit- und Pausenbereich erhalten, mit dem Ballspielfeld, der neuen Plattform. Auch davon profitieren alle Teilnehmenden und die Kolleginnen und Kollegen. Anne Reichmann, Vorstandsvorsitzende. Ich bin überzeugt davon, dass inklusive Konzepte Raum brauchen. Und ich weiß, dass wir mit dem neuen Schulhaus den Rahmen bieten, damit die Schülerinnen und Schüler zu ihrem bestmöglichen Schulabschluss kommen können, der ihnen größtmögliche Selbstständigkeit geben wird. Alle Schülerinnen und Schüler werden hier nicht ausschließlich die Vermittlung des Bildungsplanes erleben, sondern auch persönlich wachsen können. Ich bin sicher, dass sie durch ihre Erfahrungen in unserem Haus in die Lage versetzt werden, einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft leisten zu können. Eine Mutter. Wir sind seit der Einschulung unserer Tochter an der Nikolauspflege. Jetzt darf sie noch den Einzug miterleben. Wir freuen uns auf die großen Fenster, auf die großen Flure und dass alles wieder seinen normalen Schulbetrieb geht. Helmut Quaas, Lehrer Betty-Hirsch-Schule 1. Ich arbeite als Lehrer an der Betty-Hirsch-Schule 1 mit Schülerinnen und Schülern an Theaterprojekten. Durch die Möglichkeiten, die der Neubau bietet, können wir bei diesem Thema in eine regelmäßige Kooperation mit den Grundstufenklassen der Betty-Hirsch-Schule 2 einsteigen. Schülerinnen und Schüler aus beiden Schulen können sich die Aufgaben teilen und dürfen sich so in ihren jeweiligen Stärken erleben. Ich stelle mir vor, dass wir in der neuen Pausenhalle regelmäßig gemeinsam Theaterstücke zur Aufführung bringen werden und so das Schulleben des Betty-Hirsch-Schulzentrums aktiv mitgestalten. Clara Kessler, Lehrerin Betty-Hirsch-Schule 2. Ich engagiere mich im Arbeitskreis Tagesstruktur und wir schauen, was die nächsten Schritte sind, wenn wir alle unter einem Dach leben und lernen. Wir versuchen, alle Stundenpläne auf gemeinsame Zeiten abzugleichen, sodass ein gemeinsamer Tagesablauf entsteht, der allen Bedürfnissen und allen Bereichen gerecht wird. So können wir sehen, welche gemeinsamen Begegnungen möglich sind, wo können alle zusammenkommen, ohne dass man von oben etwas überstülpt. Für die Schülerinnen und Schüler ist es toll, dass sie jetzt Fachräume haben. Man hat viel mehr Möglichkeiten, den Unterricht an die Bedarfe der Kinder anzupassen und den so zu gestalten, dass alle Spaß haben. Wir können viel mehr praktisch vermitteln, weil die Ausstattung eine ganz andere ist. Ein ganz neues Schulgebäude zu beziehen, ist einzigartig. Wir müssen jetzt viel aufeinander zugehen, einander zuhören und einander verstehen. Das ist der Schlüssel zu diesem großen Projekt. Anne-Barbara Ostermann, Lehrerin Sonderpädagogischer Dienst. Ich bin begeistert, dass unser Schulneubau überhaupt möglich ist und dass er realisiert werden kann. Wir haben viele Jahre in Interimsgebäuden verbracht, die als Schulgebäude nur bedingt geeignet waren. Ich war total begeistert, als ich erfuhr, dass das Schulhaus gebaut wird, ein Haus, in dem alle Platz haben, alle Bereiche gemeinsam. Jetzt freue ich mich vor allem darauf, dass wir vom Sonderpädagogischen Dienst Teil vom großen Ganzen werden können. Wir gehören dann richtig dazu und haben ein Zuhause im eigenen Schulzentrum. Das ist toll. Wir können die Kolleginnen und Kollegen einfach treffen und uns austauschen. Es ist auch toll, den Schülerinnen und Schülern zu begegnen. Auf diese Nähe freue ich mich sehr. Heinrich Breitsprecher, Architekt Nikolauspflege. Das Bauvorhaben ist kein 0815-Bauvorhaben, wo alles vorgegeben ist. So etwas reizt mich auch gar nicht. Es ist wie eine Operation am offenen Herzen, im laufenden Schul- und Ausbildungsbetrieb für blinde Kinder und Jugendliche in so kurzer Zeit mit einem renommierten Architekturbüro. Das alles macht das Projekt so unglaublich spannend. Ich persönlich finde auch interessant, dass das Projekt so stark mit den Pädagoginnen und Pädagogen verknüpft ist. Meine Verwandtschaft besteht zum Großteil aus Lehrern. Es kommen immer wieder Themen auf, über die auch zu Hause am Küchentisch gesprochen wurde. Meine Aufgabe ist die Vermittlung zwischen Architekturbüro und Schule, das alles den Erwartungen entspricht. Zu jedem Punkt der Architekten gibt es in der Umsetzung eine bauliche Schnittstelle, die technisch gelöst werden muss. Und dann gilt es immer zu entscheiden, ist das das Richtige für die Kinder und Jugendlichen? Welche Erfahrungen gibt es? Von der Bodenfarbe über die Türen bis zu den Lichtschaltern, alles braucht eine Rückkopplung mit der Schule. Die Entscheidungsfindungen brauchen Zeit, aber das Ergebnis verfeinert sich immer weiter, das gefällt mir. Barrierefreiheit geht immer von bis und muss auf die Menschen angepasst werden. Da geht es um Farben, Kontraste, Kennwerte, Looks-Abstimmungen. Dass die Pädagogen so vieles bedenken, woran die Architekten nie gedacht hätten, so eine Präzision in der Detaillierung, das hat mich beeindruckt und das habe ich vorher nicht so gekannt. Ich freue mich, wenn das Gebäude richtig brummt, wenn es in Benutzung ist, wenn die Features, die wir eingeplant haben, genutzt werden. Dieser Artikel wird begleitet von Einzelfotos der Kinder, die auch auf der Titelseite als Gruppenbild abgebildet waren, natürlich aufgenommen an verschiedenen Stellen dieser Baustelle. In unserem Klassenzimmer ist was los. Dieser Artikel beginnt mit einem großen, bunten, gezeichneten Bild, einem Wimmelbild. Und auf der Rückseite des ganzen Nico Aktuell Heftes gibt es dieses Wimmelbild auch nochmal. aber nur mit umrandeten Linien. Es ist nämlich ein Ausmalbild. Hier unter der bunten Fassung steht: Im echten Leben herrscht in unseren Klassenzimmern natürlich etwas mehr Ordnung. Aber auf diesem Wimmelbild darf es wild und bunt sein. Und etwas Genaueres auch zum Bild liest man dann im folgenden Text. In unserem Klassenzimmer ist was los. Dieser Artikel beginnt mit einer sehr bunten Zeichnung, einem Wimmelbild. Darunter steht: Im echten Leben herrscht in unseren Klassenzimmern natürlich etwas mehr Ordnung, aber auf diesem Wimmelbild darf es wild und bunt sein. Und dazu dann der folgende Text. Paul, Anna, Lea, Julian und Yannick geben heute einen Einblick in ihr Klassenzimmer. Ganz schön viel los, was? In jedem Klassenzimmer lernen, forschen, diskutieren und konzentrieren sich die Schülerinnen und Schüler. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse. Hier wird Inklusion von Beginn an und im alltäglichen Miteinander gelebt. Damit sich alle Schülerinnen und Schüler aktiv am Lernprozess beteiligen können, müssen die Klassenzimmer und Fachräume besonders ausgestattet sein. Zum Beispiel braucht Lea für ihren Rollstuhl einen höhenverstellbaren Tisch, den sie genau auf ihre Höhe anpassen kann. In der Pause sitzt Paul gerne auf einem der Sitzsäcke, um seine Beine auszustrecken und zu entspannen. Das gibt ihm Kraft für die nächste Stunde. Mathe. Puh. Julian hat eine Sehbeeinträchtigung und muss sich seine Lernmaterialien vergrößern. Am Bildschirmlesegerät löst er gerade Rechenaufgaben. Yannick und Anna ertasten ein Segelboot, wie es sich wohl anfühlt, damit übers Wasser zu gleiten und den Wind im Gesicht zu spüren. Auch sie können mithelfen, das neue Schulhaus für das Betty-Hirsch-Schulzentrum von Paul, Anna und allen Kindern zu einem Ort zu machen, an dem inklusives Lernen und ein Miteinander möglich sind. Um unsere Klassenzimmer und Fachräume optimal auszustatten, benötigen wir gute Lampen für blendfreies Lernen, höhenverstellbare Tische, ergonomisch geformte Stühle, bequeme Sitzmöglichkeiten für die Pause, Whiteboards, Tafeln, Uhren, Garderobenhaken und vieles andere mehr. Bereits kleine Beträge helfen. Schenken Sie Lernfreude, helfen Sie mit Ihrer Spende, unsere Klassenzimmer optimal auszustatten. Spendenkonto BW Bank, Nikolaus Pflege, DE 97 6005 0101 0001 00099 99. BIC, ich buchstabiere Siegfried Otto Ludwig Anton Dora Emil Siegfried Theodor, 600. Stichwort: Ausstattung Schulneubau. Mehr über unseren Schulneubau und Ihre Möglichkeiten, sich einzubringen, erfahren Sie auch unter www.nikolauspflege.de/schulneubau. Feuerstarter in Heidenheim. In der Berufsschulstufe der SBBZ mit Internat Königin-Olga-Schule in Heidenheim suchen wir immer wieder nach neuen Ideen, wie wir unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke in das Arbeitsleben am besten vermitteln können. Inzwischen sind 3 Berufsschulstufenklassen in die Produktion von Grillanzündern eingestiegen. Die Klasse B3 der Königin-Olga-Schule berichtet: Es ist Donnerstagmorgen. Im Untergeschoss der Königin-Olga-Schule wird fleißig gearbeitet. Die beiden Hebelpressen stehen nicht still. Die Hebel werden von Schülerinnen und Schülern der Berufsschulstufe mal schnell, mal langsam nach unten gedrückt, sodass zugesägtes Holz zuerst in schmale Platten, dann in Holzstifte gespalten wird. Auf dieses Holz wird schon dringend gewartet, denn es muss mit Hilfe speziell dafür angefertigter Sortiereimer sortiert werden. Schließlich sollen nur Holzstäbchen für die Grillanzünder verwendet werden, die klein genug sind. Die zu großen Hölzer müssen aussortiert werden. Die beiden Hebelpressen sind das Herzstück der Grillanzünderproduktion und zugleich das Nadelöhr. Stehen sie still, kommt nach einiger Zeit der ganze Betrieb ins Stocken. Doch glücklicherweise ist das nur sehr selten der Fall, denn die beiden Arbeitsplätze an den Hebelpressen sind bei vielen Schülerinnen und Schülern sehr begehrt. Es ist mal etwas ganz anderes, an einer Maschine arbeiten zu dürfen. Außerdem macht es Spaß zu hören, zu fühlen und zu sehen, wie das Holz mit einem Knall auseinanderbricht. Sind die Holzstifte gespalten und sortiert, werden sie an einem anderen Arbeitsplatz mit Hilfe einer Vorrichtung in Papprollenringe gesteckt. Ist der Ring prall gefüllt, kommt ein Docht in die Mitte und schon ist das Endprodukt gut zu erkennen. Nun müssen die Grillanzünder noch mit einem Hammer in Form gebracht und nachgestopft werden. Diese Arbeit ist anspruchsvoll und verlangt viel Feingefühl. Werden zu viele Hölzer in den Pappring gedrückt, reißt dieser auf. Sind es zu wenige, verliert der Grillanzünder beim anschließenden Wachsbad Holzstifte und fällt auseinander. Da braucht es schon Fingerspitzengefühl, um das richtige Maß zu halten. Sind die Grillanzünder fertig gestopft und kontrolliert, werden sie in heißes Wachs getaucht. Anschließend werden sie in Tüten verpackt, die ebenfalls selbst hergestellt werden. Bis die Grillanzünder fertig verpackt sind, ist es ein weiter Weg. Mehr als ein Dutzend Arbeitsschritte sind nötig. Diese sind so unterschiedlich, dass alle Schülerinnen und Schüler, auch die mit hohem Unterstützungsbedarf, mitarbeiten können. Bisher hat jeder eine Arbeit gefunden, die ihm gut gelingt. Viele Schülerinnen und Schüler haben inzwischen mehrere oder sogar alle Arbeitsschritte erlernt. Zwei Besonderheiten zeichnen die Feuerstarter der Königin-Olga-Schule aus. Zum einen haben sie eine lange Brenndauer von ca. 15 Minuten. Damit kann man sich beim Anfeuern eines Kamins Papier und Anfeuerholz getrost sparen. Zum anderen sind sie umweltbewusst und nachhaltig aus Abfallprodukten hergestellt. Die Holzabfälle kommen aus Zimmereibetrieben der Umgebung. Die Kerzenwachsreste sammeln Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende. Und die Papprollen findet man in den Bädern mehr als genug. Die Tüten werden aus alten Zeitungen hergestellt. Lediglich der Docht muss zugekauft werden. Nach fast 2 Jahren ist die Grillanzünderproduktion fester Bestandteil der Königin-Olga-Schule Heidenheim. Für uns sind die Grillanzünder ein ideales Mittel, um unseren Schülerinnen und Schülern Erfahrungen zu vermitteln und Einblicke in die Arbeitswelt zu geben. So lernen sie nicht nur verschiedene Arbeitstechniken kennen, sondern trainieren nebenher noch Schlüsselqualifikationen, wie zum Beispiel Ausdauer, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, Teamfähigkeit und Kritikfähigkeit. Zudem finden die Feuerstarter beim Adventszauber und beim Sommerfest der Königin Olga Schule immer reißenden Absatz. Ein paar Fotos zu diesem Artikel zeigen Mitarbeitende bei den einzelnen Arbeitsschritten der Herstellung dieser Feuerstarter. Heute wird gefeiert. 10 Jahre Nicolino. Von Sabine Stoll, Nicolino. Das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, das im neuen Schulhaus für das Bette-Hirsch-Schulzentrum möglich werden wird, wird im Kindergarten der Nikolauspflege im Nicolino schon seit vielen Jahren erfolgreich gelebt. Vor genau 10 Jahren kam das erste Kind ohne Beeinträchtigung ins Nicolino, und das war der Startschuss für ein besonderes, inklusives Angebot. Wir sind nach wie vor organisatorisch 2 Einrichtungen, der Schulkindergarten und die Ganztagsgruppe. Im Alltag leben wir 1 Einrichtung, unser Nicolino. Ich denke, wir haben in der vergangenen Dekade viel dazugelernt. Insbesondere unsere Kinder haben uns den Weg gezeigt, was es heißt, Barrieren im Alltag abzubauen. Alle Kinder, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Religion und Kultur, ihren kognitiven, psychischen und physischen Voraussetzungen, sollen nach ihren Bedürfnissen den Zugang an Spiel und Bildung im Nicolino erhalten. So wird beispielsweise der Morgenkreis an den Bedarfen der Kinder geplant, sei es am jeweiligen Entwicklungsstand, in welcher Form der Kommunikation ein Mitteilen und Mitentscheiden möglich sind, ob das angebotene Material aufbereitet werden soll, taktil und kontrastreich, und welche anderweitigen Hilfsmittel benötigt werden, um dadurch den Morgenkreis für alle erfahrbar zu machen, damit alle daran teilhaben können. So ein inklusives Setting wie unser Nicolino gibt es wahrscheinlich kaum. Insgesamt ist zwar das Wort Inklusion in aller Munde, aber gelebt wird sie noch zu wenig. In einer Gesellschaft, die vom Leistungsdenken geprägt ist und wo der Wert eines Menschen oft daran gemessen wird, hat Vielfalt und Individualität wenig Zeit und Raum. Diese Wertvorstellung ist und kann nicht zukunftsweisend sein, denn in einer Zeit der Unruhen und der weltweiten Instabilität brauchen unsere Kinder Halt. Halt, der aus ihrem Inneren erwachsen kann. Von Superkräfte wie die der sozialen Kompetenz, Gemeinschaftssinn, Toleranz, Rücksichtnahme, Wertschätzung und Empathie. In ihrem Kindsein haben Kinder keine Berührungsängste und sie gehen mit dem uns erscheinenden Anderssein vorurteilsfrei und selbstverständlich um. Für sie wird Vielfalt als Abbild des Lebens verstanden und sie lernen für sich, so wie ich bin, bin ich gut genug. Für mich gehören diese Kompetenzen letztendlich dazu, was den Menschen ausmacht. Es sind die Superkräfte zum Menschsein. Ein besonderer Dank geht an alle Beteiligten, die uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben, intern wie auch extern, meinem Team und natürlich unserer Elternschaft, für den Mut und das Vertrauen, unseren Weg mitzugehen und sich auf ein Abenteuer einzulassen. Und zu 10 Jahre inklusive Sticolino gibt es auch noch Erfahrungsberichte. Zunächst dieser zweier befreundeter Mütter. Da stand sie, die Tochter mit ihren 3 Jahren, und gebärdete mir guten Morgen vor, so wie sie das jeden Morgen in der Trommelgruppe im Nicolino mit allen Kindern zur Begrüßung machen. Ganz selbstverständlich nutzen sie gemeinsam verschiedene Kommunikationsformen. In den kleinen und heimeligen Gruppen erleben unsere Kinder ganz viel Geborgenheit und Nähe. Sie wachsen damit auf, dass jede Persönlichkeit genauso akzeptiert wird, wie sie ist, ganz egal, ob man mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, einfach einen doofen Tag hat, oder ob es im Rollstuhl irgendwo zwickt und das Gucken heute einfach so anstrengend ist. Dieses Angenommensein überträgt sich auch auf den Umgang der Kinder untereinander. Sie lernen miteinander. Und nun sind die ersten Nicolino-Kinder aus unseren Familien im neuen Lebensabschnitt Schule angekommen. Doch sie haben so viele wertvolle Erfahrungen und einen besonderen Blick auf andere mit hinaus in die Welt genommen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Erfahrungsbericht eines Vaters. Wenn wir anderen Eltern, die ebenfalls Kinder mit Einschränkungen haben, erzählen, dass unser Sohn im Nicolino untergekommen ist, hören wir: Oh, das ist ja wie ein 6er im Lotto. Und das trifft es recht gut. Jeden Tag, wenn unser Sohn nach Hause kommt, lesen wir, dass er einen schönen Tag im Kindergarten hatte und gut gelaunt war. Aber der Spaß ist nur die eine Seite. Er wird hier auch in einer Weise gefördert, die ein anderer Kindergarten gar nicht leisten könnte. Ein freundliches Betreuerteam mit Kompetenzen in vielen Richtungen, Elternkurse, beispielsweise in Kinästhetik, ein Schwimmbad, oder auch die Zusammenarbeit mit Sanitätshäusern und Kliniken, all dies gibt uns das sichere Gefühl, dass unser Sohn bestmöglich betreut und gefördert wird. Und als Sahnehäubchen gibt es dann noch die schönen und super organisierten Feste, auf die wir uns jedes Mal freuen. Wir sind froh und dankbar, dass es das Nicolino gibt. Respekt. Die Fairnesswoche an der Hauptstufe des Betty-Hirsch-Schulzentrums. Eine ganze Woche lang setzten sich Schülerinnen und Schüler der Hauptstufe des Betty-Hirsch-Schulzentrums intensiv mit sich selbst, der eigenen Beeinträchtigung bzw. den Beeinträchtigungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler sowie dem Umgang miteinander auseinander. Die gesamte Woche stand unter dem Motto »Fair«. Wir sind gerecht, sind ehrlich, sind respektvoll, achten aufeinander, akzeptieren und unterstützen uns. Von Katharina Fernandes-Nunez und Marin Lehmkuhl, Betty Hirsch Schulzentrum. Die Woche begann am Montag mit einem gemeinsamen Start, bei dem alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer auf die nächsten Tage eingestimmt wurden. Am Montag und Dienstag wurde die eigene Behinderung bzw. die Behinderung der Mitschülerinnen und Mitschüler thematisiert. Im Laufe des Montags setzten sich die Jugendlichen intensiv mit den Funktionen des Auges, verschiedenen Sehbehinderungen und ihrer eigenen Sehbeeinträchtigung auseinander. Am Dienstag wurden klassenübergreifende Inhalte angeboten, zu denen die Schülerinnen und Schüler im Vorhinein von ihren Lehrkräften zugeteilt wurden. Einige besuchten einen Workshop bei Ines Martic, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Würzburg, zum Thema Hilfsmittelnutzung und Hilfsmittelakzeptanz. Andere machten einen Workshop bei Carina Schaude mit Inhalten zum Selbstwertgefühl. Die Schülerinnen und Schüler ohne Sehbeeinträchtigung hatten den ganzen Tag die Möglichkeit, alltägliche Aufgaben wie Essen, Trinken, Basteln und Fortbewegung blind und oder sehbehindert unter der Augenbinde oder mit Simulationsbrille auszuprobieren. Eine weitere Gruppe besuchte einen Workshop des Vereins Sehbehindert aber richtig zum Thema Akzeptanz der eigenen Behinderung. Am Mittwoch und Donnerstag beschäftigten sich die Jugendlichen mit dem Thema Gewaltprävention. Sie setzten sich in ihrer Klasse intensiv mit dem Thema Mobbing auseinander. Arne Haug vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Stuttgart machte mit allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 6 bis 10 einen Workshop, in dem vor allem das Wichtigste zum Thema Notwehr, Nothilfe und Mobbing besprochen wurde. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag hatten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis einen Selbstverteidigungskurs mit Alexandros Marmaras zu besuchen. Die Woche wurde mit einer klassenübergreifenden erlebnispädagogischen Einheit von Pierre Fugger sowie Präsentationen der Schülerinnen und Schüler mit ihren Highlights der Woche abgeschlossen. Insgesamt lässt sich die Fairness-Woche als lehrreich, emotional und intensiv zusammenfassen. Gemeinsam wurde viel diskutiert, Neues gelernt, gelacht und auch die eine oder andere Träne verdrückt. Auf die Frage, welches Angebot hat dich am meisten beschäftigt oder zum Nachdenken gebracht, antwortete eine Schülerin der 6. Klasse: Das Thema Gewalt, das die Polizei mit uns besprochen hat, viele Punkte waren mir einfach nicht bewusst. Für viele Schülerinnen und Schüler war es aber auch eine Herausforderung, sich mit der eigenen Augenkrankheit zu beschäftigen. Es ist nicht einfach, über seine eigene Augenkrankheit zu sprechen, sagte ein Schüler der 9. Klasse. Auch nächstes Schuljahr findet am Bette-Hirsch-Schulzentrum wieder die Fairness-Woche statt, um relevante Themen, die sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte beschäftigen und betreffen, zu behandeln. Am liebsten würde ich die überall hin mitnehmen. Alltag im Internat der Königin Olga Schule in Heidenheim. Von Christina Schaffrath, Redaktion Nico Aktuell. Elias ist 15 Jahre alt und geht in die Königin Olga Schule in Heidenheim. Die Nikolauspflege kennt er schon lange. Bereits in der Frühförderung wurde er von ihr begleitet. Dann besuchte er den Schulkindergarten der Königin Olga Schule, jetzt das Internat. Wie es dazu kam? Meine Klassenleitung meinte, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte, erzählt Elias. Das habe ich gemacht, war 2 Wochen da und wollte gar nicht mehr weg. Das Internat habe für ihn viele Vorteile, sagt er. Ich kenne den Alltag, die Abläufe sind für mich klar. Nach der Schule macht Elias hier seine Hausaufgaben. Die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Internat klappt sehr gut. Auch die Zeit nach der Schule wird gemeinsam angeschaut. Elias hat bereits an der Nikolauspflege in Stuttgart hospitiert. Dort möchte er eine berufsvorbereitende Ausbildung beginnen. Schule und Internat verantworten gleichermaßen den Bildungsauftrag. Auch wenn im Internat natürlich auch Chillen angesagt ist, werden hier Teile des Bildungsplanes entsprechend des mit der Schule gemeinsam entwickelten Förderplanes umgesetzt, zum Beispiel aus den Bereichen lebenspraktische Fähigkeiten oder Freizeitgestaltung. Wir schauen auf die Fähigkeiten jedes Einzelnen, erklärt Stefan Schiefelbein, der das Internat der Königin Olga Schule leitet. Jeder muss etwas übernehmen, die Dienste werden dann regelmäßig getauscht. Das geht vom Müll rausbringen bis zum Wäschefalten. Da wird zwar auch mal gemotzt, aber da müssen sie durch. Stefan Schiefelbein lacht. Wir arbeiten zusammen wie in einer Familie. Manchmal ist es anstrengend, oft witzig und schön. 25 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 5 bis 22 Jahren besuchen das Internat. Sie sind blind, sehbehindert, auch mit zusätzlichen Beeinträchtigungen. Wir schauen im Internat, dass die Umgebung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche optimal gestaltet ist, sagt Stefan Schiefelbein. Die Kolleginnen und Kollegen im Team bringen ihre Expertise ein. Außerdem berät die Orthoptistin Sabine Güldenberg. Die Gestaltung der Räumlichkeiten ist klar und kontrastreich. Wir schauen nach einer guten Orientierung am Essplatz. Wir vermitteln aber auch ganz praktisches Wissen, wie Wäsche sortiert wird, was eine Waschmaschine ist und wie sie bedient wird. Abends wird das Essen gemeinsam vorbereitet. Ich bin jetzt nicht so der größte Koch, gibt Elias zu. Dafür freut er sich, dass sich alle auch immer wieder ein Essen wünschen können. Er liebt Spaghetti. Und noch etwas macht Elias sehr gerne, die Kaffeemaschine bedienen. Heute wollte ich dir noch einen Kaffee machen, sagt er lachend zu Stefan Schiefelbein. Stefan Schiefelbein ist seit 2011 an der Königin-Olga-Schule. Einige Kinder haben keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, da übernehmen wir natürlich eine ganz besondere Aufgabe. Ansonsten geht es immer um größtmögliche Selbstständigkeit und die Gelegenheit, sich wirksam einbringen zu können. Und natürlich auch um Wohlbefinden, wenn es mal nicht so gut geht. Mit ihrem Lieblingsessen, mit einer Handmassage oder einem Fußbad können wir ihnen zeigen, hey, du bist wichtig, du bist Teil von uns. Und wenn man dann ein Lächeln zurückbekommt oder einen freudigen Seufzer, ist das wunderbar. Im Team des Internats arbeiten Personen aus unterschiedlichen Berufen zusammen. Fachkräfte, Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen, Auszubildende, Hilfskräfte und ganz wichtig, FSJlerinnen und FSJler. Ohne die wäre vieles nicht möglich, sagt Schiefelbein. Im Internat der Königin-Olga-Schule kann man auch eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger absolvieren. Im Moment gibt es 4 Auszubildende. Und was sollte man mitbringen, wenn man sich für das Berufsfeld interessiert? Man muss offen sein für Neues, flexibel und einfühlsam, denn man muss oft auch zwischen den Zeilen lesen können, das ist wichtig, sagt Stefan Schiefelbein. Für Elias ist noch etwas anderes wichtig, lustig sein und auch mal Quatsch mitmachen, sagt er und lacht. Dass er sich im Internat richtig wohl und gesehen fühlt, merkt man ihm deutlich an. Ich bin so gerne hier, auch wegen der Erzieher. Am liebsten würde ich die in meinen Koffer packen und überall hin mitnehmen, sagt er. Interessiert an einem Arbeitsplatz oder einem FSJ in einem der Internate der Nikolauspflege? Unsere offenen Stellen im Internet unter www.karriere.nikolauspflege.de. Betty Hirsch Schulzentrum im Schnee. Blindenbegleitläuferausbildung im Kütai in Österreich. Von Sabrina Betz, Betty Hirsch Schulzentrum. Der Dezember stand ganz im Zeichen des Wintersports. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer machten sich bereit, den Wintersport kennenzulernen und zu erleben. Eine Klasse fuhr ins Skischullandheim an den Feldberg zum Langlauf und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten sich auf zu einer Fortbildung zum blinden Begleitläufer. Am 1. Dezemberwochenende fand die Blindenbegleitläuferausbildung Ski Alpin des TSV Karet Lappersdorf, Förderverein Blindenskisport Lappersdorf, im Kütai in Österreich statt. Die Kursleiter hatten ein umfangreiches Programm mit Theorie und Praxis auf die Beine gestellt. Nach einer schneereichen Anfahrt konnte das Wochenende beginnen. Zunächst lernten die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer die Sicherheitsaspekte des Skifahrens mit blinden und sehbehinderten Menschen sowie die Ausrüstung kennen, ebenso die wichtigen Kommandos, die beim Begleiten eines blinden oder sehbehinderten Menschen beim Skifahren unabdingbar sind. Aus Sicherheitsgründen tragen sowohl der Guide als auch der blinde oder sehbehinderte Skifahrende eine Warnweste. Als Hilfsmittel trägt der Guide ein Headset, welches mit einem Lautsprecher auf dem Rücken des Guides verbunden ist. So folgt die Skifahrerin oder der Skifahrer der Tonspur, die der vorausfahrende Guide zur Orientierung vorgibt. Es gibt Standardkommandos, die häufig benutzt werden. Diese sind aber kein Muss. Jedes Team kann sich auch auf eigene Absprachen und Kommandos einigen. Mit der Theorie bestens ausgerüstet, ging es am ersten Skitag los auf die Piste. bei 70 Zentimeter Neuschnee über Nacht, weiterem stark anhaltenden Schneefall und nicht präparierten Pisten mussten alle erst ein paar Abfahrten sehend absolvieren, um sich an die vorherrschenden Wetterbedingungen und den Tiefschnee zu gewöhnen. Der Kursleiter meinte, dass bei solchen Wetterbedingungen Schnee, Nebel, Wolken niemand eine Simulationsbrille tragen müsste, da alle mit diesen vorherrschenden Kontrastverhältnissen weiß Piste, weiß Himmel, weiß einfach alles als B2 eingestuft werden können. Im Blindensport werden Sportlerinnen und Sportler in B3 leicht sehbehindert, B2 hochgradig sehbehindert und B1 blind eingestuft. Es wurden innerhalb der Gruppe Paare gebildet, die sich die folgenden 2 Tage gegenseitig mit unterschiedlichsten Simulationsbrillen bis hin zur komplett blinden Selbsterfahrung begleiteten. So konnten sowohl Erfahrungen als sehbehinderter oder blinder Skifahrender als auch im Guiden gesammelt werden. Am letzten Tag stand ein blinder, sehr guter Skifahrer mit Erfahrung im Rennsport als Testperson zur Verfügung, mit dem jede Kursteilnehmerin und jeder Kursteilnehmer fahren und seine Fähigkeiten als Guide austesten konnte. Es war ein sehr spannendes und ereignisreiches Wochenende, an dem alle viel lernen und mitnehmen konnten, unter anderem auch 4 Zertifikate zum blinden Begleitskiläufer. Aber vor allem wurde wieder klar, was alles für blinde und sehbehinderte Menschen möglich ist und wie viel Teilhabe auch im Bereich des alpinen Skisports möglich ist. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob sehend, sehbehindert oder blind, hatten ein spannendes und spaßreiches Wochenende mit viel Sport, neuen Erfahrungen und netten Begegnungen. Rundblick. Louis Braille Festival 2024, 3. bis 5. Mai, Stuttgart. Auf nach Stuttgart, das europaweit einzigartige Festival zwischen Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung, geht in eine neue Runde. Seien Sie gespannt auf ein breit gefächertes Programm mit Sport, Kultur, Musik sowie zahlreichen Gelegenheiten der Begegnung. Jetzt anmelden und dabei sein: www.dbsv-festival.de. Gemeinsam mit dem DBSV und dem BSV Württemberg lädt die Nikolauspflege zum 5. Louis Braille Festival ein. Diesmal geht es in die schwäbische Metropole Stuttgart, genauer gesagt in das Kongresszentrum Liederhalle, in das angrenzende Hotel Maritim und auf den Berliner Platz. Hier inmitten der Stadt ist Raum für ein vielseitiges Programm, bei dem das Miteinander, der Austausch und die Unterhaltung im Fokus stehen und das Beste: Der Eintritt ist frei. Anne Reichmann, Vorstandsvorsitzende der Nikolauspflege, sagt: Wir freuen uns, dass so viele Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen, um auf dem Festival gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen. Ob singen, tanzen, wandern, spielen, basteln oder einfach lachen, feiern und genießen, Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung gestalten das Programm gemeinsam und mit Unterstützung von Stuttgarter Institutionen. Besondere Höhepunkte gibt es am Freitagabend mit Comedy und einem Reinschnuppern in den schwäbischen Dialekt. Bei der Samstagabendshow mit Musik, Ratespielen und Talks warten auf das Publikum derweil viele Überraschungen. Am Sonntag gibt es neben einem ökumenischen Gottesdienst noch Lounge Jazz mit dem Veronika Reif Quartett. Beliebte und bewährte Angebote wie das Hörfilmkino, der Markt der Begegnungen und die Führhund Lounge gehören ebenfalls wieder zum Programm. Oder wie wäre es mit einer Probefahrt im Motorradgespann? Das Programm. Musik. Zahlreiche Programmpunkte laden ein zum Hören, Tanzen und Mitsingen. Los geht's am Freitag mit Musik vom Ludwigsburger Singer-Songwriter Philipp Poisel. Es folgen Konzerte unter anderem vom jungen Musiker Mika Mai mit Rocky Trio sowie den Musikkabarettisten Plückhahn und Vogel. Nicht fehlen dürfen natürlich die Bands der Nikolauspflege, die Human Aliens und The Sixteens. Am Freitagabend gibt es beliebte Schlager und Pop-Hits zum Mitschmettern. Für gute Laune am Samstagabend sorgen die 4 Musiker der Marburger Coverband Warehouse und wer gerne selbst Musik machen möchte, der kann im Trommel-Workshop das eigene Rhythmusgefühl testen. Kultur. Freuen Sie sich auf ein buntes Angebot zum Erleben, Entdecken und Mitmachen. Unter anderem mit Schauspieler und Synchronsprecher Rufus Beck, der mit seiner Lesung auf einen Bummel durch Europa einlädt. Auch in aller Freundschaft Star Jutta Kammann ist mit einer Lesung dabei, ebenso wie der Radiomoderator und Braille-Vorleser Christian Spremberg. Freuen Sie sich zudem auf Reiseberichte aus Peru und Südindien oder lernen Sie die deutsche Parasportlerin Lynn Katzmeier bei einem Vortrag persönlich kennen. In den zahlreichen Workshops geht es unter anderem um Schminken, Upcycling und taktile Spiele. Lernen Sie mehr über die Methoden von Kinästhetik oder wie Sie ohne Notenkenntnisse Musik machen und mit Ihren Kindern taktile Tastbilder erstellen können. Oder wie wäre es mit einer Farb- und Stilberatung, einem Brei-Crashkurs oder einem Testlauf in der Gaming-Zone? Mit ganz besonderen Erfahrungen locken zudem ein Escape Room, die audiovisuelle Vorführung Listening Distance und ein Workshop rund ums Radio machen. Sport. Ob Tanzen, Zumba im Sitzen, Selbstverteidigung, Laufen oder Tandemfahren, bei den Bewegungsangeboten haben Sie die Qual der Wahl. Auch von den Sportarten Blindenfußball, Showdown, Biathlon oder Blindentennis können Sie einen Eindruck bekommen und sich selbst ausprobieren. Wer sich dagegen nach Ruhe und Entspannung sehen kann, Angebote wie Yoga oder Breathwork belegen. Die Landeshauptstadt Stuttgart und der Rat der Menschen mit Behinderung unterstützen neben vielen weiteren Kooperationspartnerinnen und Partnern das Louis-Braille-Festival. In vielen Kultureinrichtungen, Museen und im Staatstheater gibt es begleitend zum Festival inklusive Angebote. Viele Institutionen bieten zudem Führungen an, zum Beispiel zum Funkhaus des Südwestrundfunks, SWR, oder zum Stuttgarter Bohnenviertel. Festival für Hund Harry, lassen Sie sich schon vorab auf das Festival einstimmen und begleiten Sie unseren Festival für Hund Harry zu den schönsten Plätzen in Stuttgart. Verfolgen Sie unsere tierischen Berichte online auf Instagram und Facebook. Das Festivalbüro bei der Nikolauspflege hat die Telefonnummer 0711 6564 8899. Und die E-Mail-Adresse info@dbsv-festival.de. Die Öffnungszeiten sind Montag und Mittwoch von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Zwei Zitate dazu noch. Christine Lange und Ninette Sander, Projektleitung Louis-Braille-Festival. Es ist toll, wie viele unterschiedliche Menschen und Organisationen sich am Festival beteiligen, und schon jetzt ist eine ganz große Vorfreude zu spüren. Und Claudia Schaffer, DBSV-Leitung Hörfilmprojekte und Veranstaltungen, sagt, wir Veranstaltungspartner sorgen dafür, dass alle Gäste gut zum Festivalort gelangen und dass die Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt werden, sodass sich alle gut bewegen können. News. Netzwerktreffen Taubblindheit und Hörsehbehinderung. Die Nikolauspflege baut ihre Expertise für Menschen mit Taubblindheit und Hörsehbehinderung kontinuierlich aus und beschäftigt sich in verschiedenen Projekten mit den Bedarfen unterschiedlicher Altersgruppen. Von der Unterstützung im frühkindlichen und schulischen Bereich über den Aufbau beruflicher Bildungsmaßnahmen für taubblinde Menschen bis hin zum Bereich Wohnen. Ein weiteres Projekt etabliert körperlich-taktile Kommunikationsformen taubblinder Menschen auch für mehrfach behinderte Erwachsene. Beim Netzwerktreffen im Januar kam es zu einem regen Austausch zu den Projekten, es wurde voneinander gelernt und die Expertise gemeinsam vorangebracht. Bessere Versorgung. Wir freuen uns sehr über die Bewilligung eines Projektantrags im Bereich der interdisziplinären Versorgungsangebote für Patientinnen und Patienten mit Taubblindheit und Hörsehbehinderung. Das Projekt Gavit Sinne wird vom Deutschen Taubblindenwerk in Hannover geleitet und vom Innovationsausschuss des Bundes gefördert. Die Nikolauspflege ist eine der Projektpartnerinnen und wird den Ausbau in Baden-Württemberg unterstützen. Mit diesem Projekt haben wir nun die Chance, die Diagnostik und die medizinische Versorgung von Menschen mit erheblichen Teilhabebeeinträchtigungen entscheidend zu verbessern und unsere Angebote passgenauer darauf auszurichten. Erfolgreich verhandelt. Die Nikolauspflege stellt alle Angebote nach neuem Landesrahmenvertrag fristgerecht um. Von Matthias Wüterich, Nikolauspflege. Aufgrund der Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz wurde im Jahr 2020 ein neuer Rahmenvertrag für Baden-Württemberg gemäß § 131 Absatz 1 SGB 9 verabschiedet. Dieser regelt seitdem landesweit neu die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur Umstellung der Angebote der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Wie für alle anderen Leistungserbringer der Eingliederungshilfe bestand für die Nikolauspflege nun die Herausforderung darin, die neuen rechtlichen Grundlagen für alle Angebote der Eingliederungshilfe anzuwenden und zu übertragen. Das Ganze mit einer Übergangsfrist bis 31. Dezember 2023. Konkret bedeutete dies für die Nikolauspflege, dass insgesamt 27 Angebote für Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit mit über 800 Plätzen in verschiedenen Leistungsangeboten neu aufgefordert, verhandelt und vereinbart werden sollten. Bis Ende des Jahres 2022 wurden alle Angebote für Erwachsene mit neuen Leistungsvereinbarungen und umfangreichen Kalkulationen bei den Stadt- und Landkreisen in den jeweiligen Standorten neu aufgefordert. Mit diesen gab es dann ab Anfang 2023 umfangreiche Verhandlungen unter Beteiligung des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, KVJS. Das BTHG-Verhandlungsteam der Nikolauspflege mit Vorstandsmitglied Roland Fleig, dem BTHG-Projektleiter Matthias Wüterich sowie Mitarbeitenden aus dem Controlling und den Geschäftsbereichen startete Anfang Februar mit den ersten Verhandlungen für das Haus am Schloss, Wohn- und Förderangebote in Stuttgart-Stammheim, sowie für die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, WFBM, am Standort in Stuttgart-Untertürkheim. Verhandlungspartner waren die Landeshauptstadt Stuttgart und der KVJS Baden-Württemberg. Im Laufe des ersten Halbjahres folgten die Verhandlungen für die anderen vier Standorte für Erwachsene in Heidenheim, Haus am Zangerberg, Welzheim, Limeshof, Mannheim, Franz-Mersi-Haus und Weinheim, Paul und Charlotte Kniese-Haus. Unter großem Einsatz konnten sich die Verhandlungspartner auf Leistungsinhalte, Leistungsumfänge und die entsprechenden Vergütungen für die Angebote der besonderen Wohnform zur Assistenz im eigenen Wohn- und Sozialraum AWS und der Tagesstruktur bis Sommer 2023 abschließend einigen. In diesem Zusammenhang wurden 46 neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen verhandelt und rechtsverbindlich abgeschlossen. Parallel gab es auf Landesebene umfangreiche Prozesse zur Umsetzung des Landesrahmenvertrags für die Angebote in den privaten sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat, SBBZ. Fragen zum Zugang zu den Angeboten, zur Leistungssystematik sowie die Erstellung einer Musterleistungsvereinbarung für Angebote im Schulinternat konnten bis zum Sommer 2023 im Wesentlichen geklärt werden. Die Nikolauspflege hatte die Angebote im privaten SBBZ für die Standorte in Stuttgart mit der Betty-Hirsch-Schule 1, der Betty-Hirsch-Schule 2 sowie der Tilly-Lahnstein-Schule und den Angeboten in Heidenheim mit der Königin-Olga-Schule daraufhin zeitnah aufgefordert. Die intensiven Verhandlungen konnten im September und Oktober 2023 für alle Angebote der ca. 400 Schülerinnen und Schüler erfolgreich abgeschlossen werden. Herzlichen Dank. Dankbar sind wir für die sehr gute und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Trägern der Eingliederungshilfe und dem KVJS. Es ist uns gelungen, die notwendige Spezifik in der Betreuung und Begleitung unseres Personenkreises, der Menschen mit Blindheit bzw. Sehbeeinträchtigung, in den Vereinbarungen zu verankern und in einer konstruktiven Verhandlungsatmosphäre Lösungen für eine Umsetzung unseres Leistungsmodells Nico individuell zu finden, sagt Roland Fleig, Vorstand der Nikolauspflege, und dafür bin ich sehr dankbar. Ein besonderer Dank gilt auch den vielen Mitarbeitenden der Nikolauspflege, die durch ihren großen Einsatz im Rahmen der Vorbereitung des Umstellungsprozesses zum Gelingen beigetragen haben. Die Umstellung und Überleitung der Angebote auf Basis der neu verhandelten Parameter wird die Nikolauspflege auch im Jahr 2024 intensiv beschäftigen. Diese bieten jedoch vielfältige Chancen zur Umsetzung von personenzentrierten Unterstützungsangeboten und eine Verbesserung der Teilhabechancen für Sehbehinderte, Blinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen. Die Grundlagen zur Umsetzung des BTHG in der Nikolauspflege und somit ein attraktives Fundament für die Leistungsberechtigten sind geschaffen. Zitat von Roland Fleig, Vorstand: Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zum Artikel gehört auch ein Porträtfoto von Roland Fleig mit der Unterschrift: Roland Fleig freut sich, mit den Grundlagen zur Umsetzung des BTHG ein gutes Fundament für die Leistungsberechtigten geschaffen zu haben. Vom Glück oder der Müller und die Zwerge. Im Deutschunterricht der Tilly-Lahnstein-Schule, der beruflichen Schule der Nikolauspflege, war das Thema Märchen an der Reihe. Die Aufgabe lautete, anhand bestimmter Auswahlkriterien selbst ein Märchen zu verfassen. Marie Siebenhörl aus der Tilly-Lahnstein-Schule wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Es war einmal ein Müller, der immer fröhlich zu sein schien. Trotz seines bescheidenen Lebens in seiner alten Mühle lächelte er immer und erfreute sich an den kleinen Dingen des Lebens. Eines sonnigen Tages, als der Müller schwere Säcke voller Mehl hinaustrug, tauchten vor ihm drei kleine Männer auf. Zuerst dachte der Müller, es seien Wanderer, doch bei näherem Hinsehen erkannte er, dass es Zwerge waren. Er fragte diese freundlich, wie er ihnen helfen könne, doch der größte von ihnen antwortete: »Wir wollen deinen Ring.« Der Müller blickte die drei Zwerge verblüfft an. »Warum wollt ihr meinen Ring?« fragte er. »Weil du wegen diesem immer glücklich bist«, antwortete der älteste der drei Zwerge. Skeptisch blickte der Müller auf seine Hand hinunter. »Ich glaube nicht, dass der Ring etwas mit meiner Stimmung zu tun hat.« »Das ist mir egal, was du denkst. Gib uns den Ring«, forderte der Zwerg jetzt ungehalten. »Nein«, antwortete der Müller, noch immer gelassen und freundlich. »Dann machen wir es so«, schlug der älteste Zwerg siegessicher vor, »jeder von uns Zwergen stellt dir eine Aufgabe. Wenn du jede davon bestehst, ohne dass du deinen Ring trägst, gehört er weiter dir. Wenn nicht, gehört er uns.« Um keinen Streit hervorzurufen, das lag ihm nicht, nickte der Müller und hörte aufmerksam zu. Der kleinste Zwerg stellte ihm die Aufgabe, alle Mehlsäcke, und das waren viele, um die Mühle zu tragen. So machte sich der Müller an die Arbeit. Er stapelte die Mehlsäcke, hob sie hoch und trug sie um die ganze Mühle, ohne diese einmal abzusetzen. Als der Müller wieder auftauchte, blickte der älteste Zwerg auf den Zwerg in der Mitte. Dieser befahl: »Backe ein gutes Brot, saftig und kross zugleich, nicht zu groß und nicht zu klein.« Er war sich sicher, dass der Müller ohne seinen Ring diese Aufgabe nicht schaffen würde. Gelassen ging der Müller in seine Backstube, stellte alle notwendigen Zutaten bereit und fing an zu backen. Schon bald zog ein köstlicher Duft durch die Mühle. Als die drei Zwerge das Brot probierten, konnten sie nicht lügen und mussten widerwillig zugeben, dass das Brot ausgezeichnet schmeckte. Der dritte Zwerg schaute immer griesgrämiger umher und suchte eine Aufgabe, die für den Müller nicht zu bewältigen war. So fiel sein Blick auf den Holunderbusch, unter dem eine verängstigte Katze saß, die am ganzen Körper zitterte. Der Müller sollte die Katze herauslocken, ohne dass die Katze biss, kratzte oder davonlief. Mit einem Lächeln im Gesicht ging der Müller in seine Mühle und kam mit einem Schälchen Milch wieder hinaus. Dieses stellte er vor der Katze ab. Er selbst aber hockte sich in einigen Metern Entfernung ruhig auf den Boden und schaute dem Kätzchen zu. Ganz still blieb der Müller sitzen. Die Katze beschnupperte das Schälchen und langsam begann es aus diesem zu trinken. Nach einer Weile näherte sich der Müller bedächtig und vorsichtig dem Holunderbusch. Von der Milch gesättigt war das Kätzchen eingeschlafen, und der Müller holte es mit seinen kräftigen Händen behutsam unter dem Gebüsch hervor. Der älteste der drei Zwerge wurde wütend. »Das kann doch nicht sein, du hast doch den Ring nicht an, wie soll ich nur je glücklich werden?« »Wieso solltest du nicht glücklich werden?« entgegnete der Müller. »Ein Gegenstand entscheidet doch nicht darüber, wie wir uns fühlen. Das ist eine Sache, die nur wir selber entscheiden können. Kein Ring der Welt kann dir helfen, glücklich zu sein, wenn du nicht lächelst und die kleinen Dinge im Leben schätzt.« Überrascht blickten die drei Zwerge den Müller an. »Also denkst du, dass wir einfach positiver sein sollten?« Der Müller nickte, und die drei Zwerge dachten auf ihrem Heimweg intensiv über den Ratschlag des Müllers nach. »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden.« Es grünt so grün. Das Team von Nikowerk hilft im Garten. Von Christina Schaffrath, Redaktion Nico Aktuell. Die Hecken hören nicht auf zu wachsen und nehmen schon den Nachbarsgarten ein. Die Bäume müssen geschnitten werden und der Grünschnitt soll abtransportiert werden. Und wer mäht eigentlich wieder mal den Rasen? Ein Garten ist ein Ort der Entspannung, des Verweilens und der Muße, doch er macht auch viel Arbeit und möchte gepflegt werden. Für die einen ist Gartenarbeit eine entspannende Freizeitgestaltung, doch für viele ist der Garten auch eine Belastung neben Job und Familie oder bei nachlassenden Kräften im Alter. Kai Zahler liebt Gartenarbeit. Er ist seit 2015 Vorarbeiter im Team Service Haus und Garten vom Nikowerk und er weiß, was zählt. Ganz wichtig sind ein selbstsicheres Auftreten und ein guter Umgang mit den Kunden. Wir verlassen unsere Baustelle immer ordentlich, wir sind zuverlässig und pünktlich und können auch zeitnah auf individuelle Wünsche eingehen. Im Nikowerk, dem Inklusionsunternehmen der Nikolauspflege, arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung. Kai Zahler hat eine Sehbeeinträchtigung. Ich habe noch nie Skepsis erlebt. Ich weiß, was ich tue, und die Leute sind immer begeistert, wenn wir kommen. Regelmäßig wird sein Team zum Beispiel von älteren Kundinnen gebucht, die die Gartenarbeit alleine nicht mehr schaffen. Sie sind sehr zufrieden, dann heißt es immer, Herr Zahler kommt mit seinen Jungs, erzählt er lachend. Das Team hat einen Wochenplan, so dass jeder weiß, was er zu machen hat. Morgens wird dann das Werkzeug gerichtet, und wenn man abends zurückkommt, werden die Geräte zurückgeräumt. Aufräumen ist mir ganz, ganz wichtig. Seine Kolleginnen und Kollegen erhalten von Zahler die nötigen Einweisungen in die Gartengeräte. Bei manchen Kollegen erkläre ich morgens was und mittags dann wieder. Das ist halt so. Das macht es für mich aber auch aus, mit verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zusammenzuarbeiten. Wir sind ein gutes Team. Wer etwas nicht weiß, fragt nach. Im Nikowerk können wir Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt geben, sagt Dr. Jens Alt, der Leiter des Nikowerks. Einen Arbeitsplatz zu finden ist für Menschen mit vermindertem Sehvermögen oder anderen Behinderungen leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Wir möchten als Dienstleistungsunternehmen unseren Kundinnen und Kunden die passenden Angebote machen und dabei professionell und menschlich überzeugen. Wer Kai Zahlers Team bestellt, kann sich also nicht nur über einen gerichteten Garten freuen, er ermöglicht zudem Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz, er ermöglicht Menschen mit und ohne Behinderung einen Arbeitsplatz, Zusammenarbeit auf Augenhöhe und die Chance, auch außerhalb eines Inklusionsunternehmens auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Im Garten bietet Nikowerk die folgenden Leistungen an: Heckenschneiden, Rasenmähen, Unkraut entfernen, Baumpflege. Ich habe auch einen Motorsägenschein, sagt Kai Zahler. Für das Fällen großer Bäume können sie zwar nicht angefragt werden, diese hinterher zu zerkleinern und abzutransportieren sei jedoch kein Problem. Was wir nicht machen, sind Bepflanzungen oder komplexere Tätigkeiten wie Gartenmauern zu errichten. Aber alles, was im Gartenalltag Mühe macht, das erledigen Kai Zahler und sein Team von Nikowerk Service Haus und Garten sehr gern. Interessiert, Sie brauchen Unterstützung bei der Gartenarbeit? Rufen Sie an unter 0711 0165647200, Internet www.nikowerk.de. Es gibt dazu 4 Fotos von Kai Zahler und seinem Team. Zum Beispiel sitzt er auch auf einem Treckerrasenmäher. Den Stein ins Rollen bringen. Von Ines Mack, Nico aktuell. Manchmal läuft es im Leben anders als gedacht. Man verliert den Job, den Partner, ein naher Angehöriger stirbt unerwartet oder man erlebt einen Unfall, eine Krankheit. Wenn sich infolgedessen das Sehvermögen stark verschlechtert, kann eine berufliche Neuorientierung notwendig sein. Wie so etwas passieren kann, erzählt uns Markus Strilleck. Seine Geschichte klingt zu Beginn ganz gewöhnlich. Er ist ein junger Familienvater, seine Tochter kommt 2002 auf die Welt, sein Sohn 6 Jahre später. Er arbeitet als Lagerist und LKW-Fahrer. Aus dem kleinen Babymädchen wird langsam ein Teenager, der den Sport liebt. Sie spielt aktiv Handball und ist im Hochleistungssport. Markus Strilleck unterstützt seine Tochter so gut er kann und ist bei nahezu jedem Spiel dabei. Doch auf einmal ist nicht mehr alles gewöhnlich. 2017 folgen für Markus Strilleck mehrere Schicksalsschläge aufeinander. Erst sterben seine Eltern innerhalb von 6 Monaten, dann stirbt sein Schwiegervater und schließlich verletzt sich seine Tochter schwer. An Hochleistungssport ist erstmal nicht zu denken. Die Welt von Markus Strilleck steht Kopf. Der Familienvater zieht sich immer mehr zurück und aus einem Glas Bier am Abend wird langsam mehr. Rückblickend sagt er, irgendwann kam der Zeitpunkt, da habe ich gemerkt, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, vor allem als LKW-Fahrer. Ich war nie betrunken bei der Arbeit, aber ich habe gespürt, ich kann nicht mehr, ich muss da irgendwie raus. Meine Frau hat gesagt, ich helfe dir, wir gehen zum Arzt und du machst eine Therapie, aber ich konnte den Schritt nicht gehen. 2020 benötigt er dann wirklich dringend Hilfe. Der gesundheitliche Zustand von Markus Strilleck ist sehr schlecht. Er hat Wassereinlagerungen in den Beinen, im Bauch, er isst kaum mehr und er zieht die Reißleine. Er ruft den Notarzt und wird ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellen eine Leberzirrhose zweiten Grades fest. Auf die Frage nach seinen Augen, er sieht seit einiger Zeit verschwommen, sagten die Ärzte, das sei grauer Star. Markus Strilleck schafft den körperlichen Entzug und kommt zur Reha nach Freiburg. Dort fühlt er sich wohl und es geht ihm merklich besser. Er spricht seinen Arzt auf seine Augen an und dieser schickt ihn zu Untersuchungen in die Augenklinik nach Freiburg. Von dort erhält er keine guten Nachrichten. Beide Sehnerven sind durch die Vergiftung der Leber so geschädigt, dass er seinen Beruf als LKW-Fahrer nicht mehr ausüben kann. Als Lagerist kann er auch nicht mehr arbeiten, da auch seine Beine nicht mehr so belastbar sind wie früher. Zu dieser Zeit erhält er auch keine finanzielle Unterstützung. Seine Familie lebt von den Rücklagen, die er und seine Frau haben, und von dem Gehalt der Frau. Sie arbeitet in Vollzeit als Krankenschwester. Eine Belastung für Markus Strilleck, eine Belastung für die ganze Familie. Er sucht nach einer Perspektive. Und so geht er zur Agentur für Arbeit. Doch diese kann erstmal nicht helfen. Er erhält von Bekannten den Tipp, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Irgendwann hält er seinen Schwerbehindertenausweis in Händen. Er spürt Freude und Schock zugleich. Freude, weil der Ausweis endlich da ist. Er hofft, damit weiterzukommen. Und zugleich ist es ein Schock, denn mit dem Ausweis wird ihm ein Grad der Behinderung von 100% bescheinigt. Damit hat er nicht gerechnet. Markus Strilleck spricht in dieser Zeit mit vielen verschiedenen Menschen, füllt viele Anträge und Formulare aus und geht irgendwann wieder zur Agentur für Arbeit, diesmal mit dem Ausweis. Endlich eine klare Auskunft, er wird zu seinem Rentenversicherungsträger geschickt, einige Zeit später hat er dort einen Termin bei einem Berater und von da an geht es endlich leichter. Der Berater erfasst die Situation von Markus Strilleck schnell und vereinbart einen Termin zum Assessment in der Nikolauspflege. Das Assessment umfasst sowohl Diagnostik als auch eine praktische Erprobung unterschiedlicher Berufsfelder. Am Ende des modularen Assessments steht eine Empfehlung, welche konkrete Maßnahme zur beruflichen Weiterentwicklung in Frage kommt. Für Markus Strilleck lautet die Empfehlung, mit einem Reha-Vorbereitungslehrgang zu starten und dann eine Umschulung zu absolvieren. Im 6-monatigen Vorbereitungslehrgang erlernt er die Grundlagen der Arbeit mit dem Computer. Er erlangt Grundkenntnisse in Word und Excel. Excel macht ihm sogar richtig Spaß. Das hätte er vorher nie gedacht. Nach den 6 Monaten kann er sich ein Berufsfeld aussuchen und er wählt die Umschulung zum Kaufmann E-Commerce. Er wohnt jetzt auch während der Umschulung in einer Wohngemeinschaft der Nikolauspflege. Am Wochenende ist er bei seiner Familie. Auf die Frage, was ihm geholfen hat, dran zu bleiben, antwortet er: Du musst den Stein ins Rollen bringen und dann passiert etwas. Irgendwas passiert immer. Ich habe immer gleich geantwortet, wenn ein Schreiben kam, und ich wusste, irgendwas wird wieder passieren, es wird weitergehen. Für Markus Strelleck wird die Umschulung noch 1,5 Jahre dauern. Seine Familie gibt ihm nach wie vor großen Halt, und es gibt gemeinsame Ziele. Ich möchte einen festen Arbeitsplatz, ein solides Gehalt und irgendwann gemeinsam mit meiner Frau eine eigene Wohnung kaufen, erzählt er. Außerdem möchte er aufrütteln mit seiner Geschichte, Menschen erreichen. Er sagt, wenn ich nur einen davor bewahren kann, vor einer ähnlichen Geschichte wie meiner, dann habe ich schon alles erreicht. Dankeschön. Auf dieser Seite lesen wir in großen handgeschriebenen Buchstaben Danke und darüber ein hingezeichnetes Herz. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern sowie Förderinnen und Förderern für ihr Vertrauen in unsere Arbeit und ihre großartige Unterstützung. Gemeinsam bauen wir Barrieren für blinde, sehbehinderte und mehrfach behinderte Menschen ab. Danke, dass Sie 2023 an unserer Seite waren. Lassen Sie uns auch in 2024 wieder viele Herzensprojekte möglich machen. Schenken Sie Lebensfreude. Spendenkonto BW Bank, IBAN DE 97 6005 0101 0001 0009 99. Nachruf: Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren. Mona Pröbstle, geboren 1.6.1999, gestorben 25.11.2023. Deine liebevolle und freundliche Art wird uns immer in Erinnerung bleiben. In stiller Trauer deine Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeitenden des Hauses am Zanger Berg. Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen. Sabrina Perzi, geboren 2.5.2001, gestorben 11.2.2024. Wir werden Sabrina mit ihrer Lebensfreude und ihrem fröhlichen Lächeln sehr vermissen. In stiller Trauer, das Team Haus am Zanger Berg. Die Anzeigen aus Nico Aktuell. Infotage zu den berufsbildenden Angeboten der Nikolauspflege Tilly Lahnstein-Schule. Save the date. Schülerinnen und Schüler aller Schularten sind herzlich willkommen. Termine 22.04. bis 24.04.2024 und 6.05. bis 8.05.2024. Kontakt und Anmeldung: Frank Salzer, Telefon 0711 65 64 211 oder im Schulsekretariat, Telefon 0711 65 64 106. www.tilly-lahnstein-schule.de. Nikolauspflege. Tour de Sens. Reisen für blinde, sehbehinderte und sehende Gäste. Tour de Sens ist ein Reiseveranstalter, der inklusive Reisen für blinde, sehbehinderte und sehende Menschen anbietet. Dabei werden bei den Reisen alle Sinne angesprochen, insbesondere das Riechen, Tasten, Schmecken und Hören. Es gibt neben Reisen in Deutschland auch ein größeres Angebot an Touren in Europa. Außerdem stehen abenteuerliche Fernreisen wie nach Kirgisistan oder Nepal auf dem Programm. Das Besondere am Konzept von Tour de Sens ist dabei, dass sehende Gäste die blinden Gäste begleiten, diese dadurch unterstützen und gleichzeitig ganz neue, nicht visuelle Eindrücke des Urlaubslandes erfahren dürfen. Dadurch profitieren alle von dieser Art des Reisens. Kontakt Tour de Sens, www.tourdesens in einem Wort.de. Buchstabiere Tour de Sens, Theodor Otto Ulrich Richard, Dora Emil, Siegfried Emil, Nordpol Siegfried. Telefon Vorwahl für Deutschland oder 0711 8887 5530. E-Mail info@tourdesens.de. RTB, gezielte Steuerung der Signale, per App sicher unterwegs. Immer sicher unterwegs, ohne Anwohnerkonflikte, kostenfreie Smartphone-App. loc.id. RTB, Telefon 0049 für Deutschland oder 05252 97060. Internet www.rtb-bl.de. Kemper und Boy, Orthopädie-Technik, wir für Sie. Fußeinlagen, Bandagen, Korsett, Stützmieder, Orthesen, Reha-Technik, Kompressionsstrümpfe, Sitzschalen, Kinderreha, Sonderbau, Prothesen. Individuelle Fertigung. Dieselstraße 16, 71696 Möglingen. Telefon 07141 979122. Fax 07141 979-1931. E-Mail info@kemperundboy.de. Internet www.kemperundboy.de. Individuelle Hilfsmittel für Schule, Ausbildung und Privatgebrauch. Reinecker Vision bietet ein umfangreiches Sortiment an Hilfsmitteln für Sehbehinderte und Blinde mit individuellen Lösungen für jeden Bedarf. Unser Angebot umfasst elektronische Lupen, Bildschirmlesegeräte, mobile Kamerasysteme, Vorlesegeräte, Braillezeilen, Software für PC und Mac und vieles mehr. Wir beraten Sie individuell und ausführlich. Gemeinsam ermitteln wir eine ideale Hilfsmittelausstattung und unterstützen Sie bei der Abwicklung mit Kostenträgern. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Telefon 06257 93110. Rheinecker Vision GmbH, Sandwiesenstraße 19, 64665 Alsbach Hähnlein. info@rheineckervision in einem Wort, Rheinecker mit ck.de. www.rheineckervision.de. Einfach Synfon. Die Synfon GmbH entwickelt einfach zu bedienende elektronische Hilfsmittel, die blinden und sehgeschädigten Menschen das Leben erleichtern. Der Einkaufsfuchs, Produkterkenner, sagt, was Sache ist. Die Fledermaus, Orientierungshilfe, zeigt, wo es lang geht. Der Einkaufsfuchs. Blinde Menschen stehen täglich vor dem Problem, was befindet sich in Verpackungen, welches ist die Lieblings-CD und wie kann ich erkennen, ob es der gesuchte Gegenstand ist. Hier hilft der Einkaufsfuchs. Nur 3 Bedienschalter machen den kompakten Produkterkenner leicht und einhändig bedienbar. Er liest die Informationen von den Strichcodes, die sich auf praktisch allen Handelsgütern befinden, mit klarer Stimme vor. Seine interne Datenbank umfasst bereits viele Millionen Produktinformationen und ist durch regelmäßige Updates stets aktuell. Der Einkaufsfuchs schafft mühelos Übersicht in Haushalt und Büro. Alles, was man verwechslungsfrei kennzeichnen möchte, kann ohne Aufwand auch selbst beschriftet werden. Besonders wichtig, der Einkaufsfuchs ist als Blindenhilfsmittel von den Krankenkassen anerkannt und ist gegen Rezept vom Augenarzt erhältlich. Die Fledermaus Orientierungshilfe. Diese Weltneuheit aus dem Hause Synfon erweitert den Aktionsradius des Langstockes entscheidend, schützt dabei Kopf und Oberkörper und ermöglicht es, sich selbstbewusst und zielgerichtet zu bewegen. Die Fledermaus erlaubt es, mobil und orientiert zu bleiben, ohne zu tasten oder zu berühren. Erstmals werden hier die Vorteile von Infrarot und Ultraschall in einem handlichen und intuitiv zu bedienenden Gerät kombiniert. Das Besondere, die Fledermaus kann sowohl Glastüren erkennen und entfernte Gegenstände verorten, als auch Öffnungen wie etwa offene Türen, Durchgänge oder Lücken zwischen geparkten Autos. Sie reagiert zudem auf weiche Objekte wie Polstermöbel, Felle oder flauschige Stoffe. All dies geschieht vollautomatisch, ohne dass irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden müssen. Haben Sie Fragen? Rufen Sie an, wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Telefon 072 50 92 95 55. Synfon, elektronische Hilfen für Sehgeschädigte GmbH im Steinich 6 76703 Kraichtal. www.synfon.de. Unsere Geräte sind als Blindenhilfsmittel von den Krankenkassen anerkannt und auf Rezept vom Augenarzt erhältlich. Impressum. Nico aktuell, das Magazin der Nikolauspflege. www.nikolauspflege.de. Redaktion Christina Schaffrath, Ines Mack, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Für namentlich gekennzeichnete Beiträge sind die VerfasserInnen verantwortlich. Diese akustische Version von Nico aktuell wird für Sie gestaltet von ATZ Hörmedien für Sehbehinderte und Blinde e.V., Harkortstraße 9, 48163, Münster, www.blindenzeitung.de. Als Sprecher verabschiedet sich von Ihnen Hermann Dremel. Auf Wiederhören.